Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Nicole Nietzsche. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Permanent Banking Fintech Podcast. Heute sprechen wir über ein für mich super spannendes Thema und ich glaube auch ein spannendes Thema unserer Zeit. Wir wollen nämlich über die rasanten Veränderungen in der Payment-Branche sprechen. Und ich glaube, es gibt kaum einen anderen Bereich aktuell, der so sehr im Umbruch ist. Von neuen digitalen Währungen, von dem digitalen Euro, innovativen Embedded Finance Angeboten bis hin zu einer Flut an neuen Regulierungen. Mein Name ist Nicole. Ihr kennt mich und ich freue mich sehr, heute einen tollen Gast zu haben, der, glaube ich, ganz hervorragend diese Themen einordnen kann und einen guten Überblick geben kann. Und zwar sage ich herzlich willkommen Dr. Carlos Nascher. Carlos ist Managing Partner bei Tede Consulting, jetzt Part of the Projective Group. Und mit ihm wollen wir heute einen Blick auf, ich habe es mal so genannt, the current state and future outlook of the payment industry werfen. Carlos, schön, dass du dabei bist. Und für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch vielleicht einmal ganz kurz unseren Hörerinnen vor.
Ja, vielen Dank, Nicole. Mal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch. Es sind spannende Themen, die du rausgesucht hast. Name hast du ja schon gesagt. Ich bin Partner bei Tede Consulting. Und, was, glaube ich, wichtiger noch ist für unsere Zuhörer, ich beschäftige mich mittlerweile seit knapp 15 Jahren mit dem Thema Zahlungsverkehr in ganz vielen verschiedenen Aspekten. Und in dieser Zeit, seit knapp 15 Jahren sind es jetzt, habe ich da doch schon einiges sehen dürfen, begleiten dürfen, einige spannende Entwicklungen auch begleitet und mitgestaltet. Und langweilig ist es in der Zeit nie geworden. Ich habe immer gedacht, ach, nächstes Jahr widmest du dich mal anderen Themen. Das ist eine stetige Konstante geblieben. Wandel im Zahlungsverkehr hat mich immer fasziniert und mir wird gerade nicht langweilig und es gibt eine Menge spannende Themen.
Ja, das ist doch schon, ich hatte es ja eben schon gesagt, ich glaube, dass du hier ein hervorragender Partner bist, um auch hier eine Einordnung zu geben, eben aus deiner langjährigen Erfahrung und Expertise. Aber dann lass uns doch mal, bevor wir einsteigen, noch mal einen Schritt zurücktreten und so einen Blick aufs große Ganze richten. Also ich habe eben gesagt, Payment-Welt ist im Wandel, du hast es auch gesagt. Aber was heißt das denn eigentlich genau? Und vor allem auch in deine Richtung, wenn man so mittendrin steckt wie du. Und wie gesagt, bevor wir tiefer einsteigen, Carlos, wann ist dir denn persönlich zuletzt bewusst geworden, wie viel sich denn im Payment eigentlich verändert? Gibt es da ein Erlebnis, das dir besonders im Kopf geblieben ist, also gerade entweder Richtung aktueller Situation oder jetzt auch rückblickend, wir sind jetzt Mitte des Jahres, im Laufe des Jahres, gibt es da irgendwas?
Ja, ich will mal ein ganz persönliches Beispiel nennen. Jetzt habe ich ja gesagt, dass ich mich schon sehr lange mit Zahlungsverkehr beschäftige und, glaube ich, auch so das eine oder andere davon verstehe. Aber selbst ich bin nicht so vor Aha-Momenten gefallen. Ich war schon länger nicht mehr in London tatsächlich und obwohl es eine meiner Lieblingsstädte ist, war ich seit Jahren mal wieder vor einigen Wochen da und ich habe dann ganz automatisch eine Oystercard eingepackt. Also es gab zwei Dinge, an die ich gedacht habe, Reisepass und Oystercard.
Willst du kurz erklären, Oystercard, was es ist für diejenigen, die es nicht kennen?
Ja genau, es hat nichts mit Austern zu tun, sondern es ist eine Prepaid-Karte, die man in London für den öffentlichen Nahverkehr braucht. Also öffentlicher Nahverkehr funktioniert so über Drehkreuze, legt man die Karte drauf beim Reingehen und beim Rausgehen und dann wird es entsprechend abgerechnet.
Sehr, sehr praktisch.
Und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass sich da mittlerweile, seitdem ich das letzte Mal da war, vielleicht was dran geändert haben könnte. Und es funktioniert zwar immer noch, aber es ist völlig außer Mode. Niemand macht das mehr, ehrlicherweise, sondern es reicht vollkommen, sein, in meinem Fall jetzt mit Apple Pay ausgestattetes Telefon auf diese Scanner zu legen. Man muss nichts mehr, man muss nicht mal irgendwas entsperren oder so, sondern du legst es einfach nur drauf und beim Rausgehen legst es wieder drauf und dann wird abgerechnet. Ende der Woche bekommst du eine Übersicht über alle deine Fahrten. Hätte ich ehrlicherweise natürlich wissen können. Und hättest du mich hier im Podcast gefragt, hätte ich dir dieses Beispiel auch nennen können, aber ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und es war so ein Aha-Erlebnis für mich, nach Jahren mal wieder in London. Und ja, das kommt auch im öffentlichen Leben an. Und habe da mal so ein bisschen beobachtet, meine Umgebung. Und ich war der Einzige, der es am Anfang mit der Oystercard probiert hat. Also es war augenöffnend, selbst für mich, der sich täglich damit beschäftigt.
Aber offensichtlich geben die ja noch physische Karten in dem Moment raus.
Ich war mir auch ehrlicherweise nicht sicher, ob sie noch funktionieren. Aber sie funktionieren noch und ich habe es mir dann tatsächlich angeguckt. Man kann sie sogar noch am Automaten kaufen, aber ich habe da niemanden gesehen an dem Automaten. Ich glaube, die werden so das Schicksal der Telefonzellen erleiden.
Ja, aber wie gesagt, der Nahverkehr muss ja geregelt werden und das ist natürlich da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich weiß, kann gar nicht sagen, weil ich auch in einer Kleinstadt wohne, hier ist wenig Bahnverkehr, wie das in anderen Großstädten geregelt ist, hier in Deutschland. Aber natürlich ein sehr gutes Modell, was man sich da in dem Fall abschauen kann. Ja. Wenn du zum Beispiel auf die aktuelle, also wir nennen die Begrifflichkeit VUCA-Welt, ich erkläre es einmal, das ist ja so ein Zusammenspiel aus Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität, also so, wie sagt man, zwischen Gleichzeitigkeit. Mhm. Wenn du die im Payment beschreiben würdest, wie guckst du darauf, auf diese sogenannte VUCA-Welt?
VUCA ist ja so eine Vokabel, mit der man komplexe Systeme und komplexe Dinge versucht zu umschreiben. Ne? Und im Payment hat das, glaube ich, verschiedene Treiber. Also zum einen haben wir was wir immer so unter dem Begriff Battle of the Rails bezeichnen. Also wir haben auf der einen Seite Zahlungsverkehr, der auf Kartensystemen basiert, daneben etablieren sich gerade Systeme, die eher auf Konto basieren, also Account-to-Account-Verfahren, wo ich so diesen Zwischenschritt der Karte eigentlich rausnehmen möchte. Also Stichwort Instant Payment fällt da ja immer rein, aber das allein reicht noch nicht. Da braucht es so ein bisschen mehr, um ein echtes Zahlverfahren zu sein. Also da habe ich so ein Systemwettbewerb. Daneben, und wir kommen da wahrscheinlich auch noch hin, etabliert oder versucht sich gerade so wie ein digitaler Euro zu etablieren. Das ist eigentlich nochmal wieder ein ganz anderer Strang und eine ganz andere Infrastruktur. Und wenn man ein bisschen weiter denkt, haben wir so Dinge wie Stablecoins, die nochmal wieder was anderes sind, auch vielleicht einen etwas anderen Fokus haben. Aber da passieren ganz viele Dinge auf der Infrastrukturseite gleichzeitig. Das macht es natürlich komplex im Zusammenspiel. Das macht es, was wird sich denn da am Ende durchsetzen? Daneben habe ich natürlich Themen wie Regulierung. Regulierung ist immer wird von vielen als Damoklesschwert bezeichnet oder wahrgenommen. Da passiert viel. Es ist vieles im Prozess, dann weiß man auch immer nicht so genau, wie wird sich eine PSD3 genau auswirken, kommt sie genau so, wie sie diskutiert wird, wann kommt denn der digitale Euro, kommt der überhaupt, wie wird der aussehen, und das birgt natürlich Unsicherheit, ne? Und mit dieser Unsicherheit muss ich irgendwie umgehen. Schockstarre ist so die schlechteste aller Antworten darauf. Alle Eier in einen Korb legen wiederum auch nicht. Und irgendwo dazwischen muss ich mich eben bewegen. Und das führt eben zu diesem schönen Begriff Ambiguität, also so ja Uneindeutigkeit. Ne? Und das kommt, glaube ich, das kann man am Markt, glaube ich, ganz gut beobachten, wenn man sich so die Player im Payment-Markt anschaut. Man sieht da ganz viele verschiedene Ansätze. Ne? Also auf der einen Seite, um mal ein paar Beispiele zu nennen, gibt es Banken wie eine Commerzbank zum Beispiel, die haben jetzt vor einer Weile gerade eine große strategische Partnerschaft mit Visa verkündet. Also setzen ganz stark auf dieses Visa-Thema. Ja. Dann gibt es in Deutschland, wenn wir mal in Deutschland bleiben, eine ganze Reihe an Banken, die vor allem für die Zukunft auf das Thema Vero setzen. Ne? Also allen vorweg die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken. Deutsche Bank ist auch dabei und noch ein paar andere, die sehen das eher ein bisschen anders. Daneben habe ich so das Thema Girocard, das gibt es auch immer noch. Da gibt es auch ein Programm, um das sozusagen in die Zukunft zu führen. Girocard 4.0, da geht auch einiges rein. So Sachen wie Vero zum Beispiel, die hatten ja die Strategie, lokale Verfahren zu übernehmen. Also in Holland haben sie das zum Beispiel gemacht, haben das Ideal-Verfahren übernommen. In Deutschland ist das PayDirect-Verfahren zugunsten von Vero aus dem Markt genommen worden. Aber auch bei Vero sehen wir einen gewissen Strategiewechsel auf einmal, dass man doch auf Kooperation und Interoperabilität setzt, so mit Verfahren wie Bizum und so weiter. Und das ist alles uneindeutig im Sinne von, es ist sehr unklar, in welche Richtung das eigentlich geht. Da wird sehr, sehr viel ausprobiert. Und gerade im Payment, was am Ende von Netzwerkeffekten lebt, ist es natürlich eine Situation, die für alle Beteiligten eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, wie man damit eigentlich umgeht.
Ja, man redet ja hier gerade in Deutschland von dem großen Payment-Flickenteppich und wahrscheinlich ist es das ja auch in irgendeiner Weise. Jetzt hast du uns hier schon quasi den großen Payment-Kuchen einmal präsentiert und ganz viele Bereiche angesprochen. Ich glaube, wir müssen hier mal Stück für Stück zerschneiden und mal einzeln an die Themen rangehen, damit wir ein bisschen tiefer einsteigen können. Du hast es jetzt zuletzt auch schon gesagt, großer Treiber für Wandel sind eben neue digitale Zahlungsoptionen, digitaler Euro und Initiativen wie Vero von EPI, die natürlich wahrscheinlich unsere Payment-Welt irgendwie verändern werden und dann oder könnten in dem Fall. Lass uns doch mal mit dem digitalen Euro starten. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Chancen und wo liegen natürlich auch gleichzeitig die größten Hürden, wenn wir auf den digitalen Euro kommen? Und natürlich für viele die Frage, ich weiß, es ist eigentlich angekündigt, aber vielleicht noch mal aus deinem Munde, kommt der digitale Euro und wenn ja, wann?
Ja, ich fange mal mit den Chancen an. Ich bin ja notorischer Optimist und es gibt natürlich eine große Diskussion um den digitalen Euro, um die Sinnhaftigkeit und so weiter. Ich glaube, da wird viel diskutiert. Das müssen wir, glaube ich, gar nicht unbedingt wiederholen. Aus meiner Sicht hat der digitale Euro Chancen, weil er ein klassisches Problem im Zahlungsverkehr löst, nämlich das Henne-Ei-Problem. Hast ja im Zahlungsverkehr immer dieses Thema, ich brauche auf der einen Seite eine relativ hohe Nutzerreichweite und auf der anderen Seite eine relativ hohe Händlerreichweite. Beides bedingt einander. Und das aufzubauen ist nicht einfach. Das sind ja genau die großen Hürden, mit der privatwirtschaftliche Verfahren zu kämpfen haben. Das löst der digitale Euro natürlich per Regulation. Ohne jetzt da ins Detail zu gehen, aber im Grunde sagt er ja, als Zahlungsverkehrsanbieter bist du verpflichtet, den digitalen Euro anzubieten und zu akzeptieren. Bedeutet für Banken, sie müssen es ihren Kunden zur Verfügung stellen. Und es bedeutet auf der anderen Seite für, ja, ich sag mal, die Acquiring-Seite, PSPs, sie müssen, und auch also für die Händler vor allem am Ende des Tages, sie müssen ihn akzeptieren. Das ist natürlich eine relativ harte ordnungspolitische Maßnahme, wenn man ehrlich ist. Aber man kann das natürlich positiv betrachten. Damit ist zumindest mal im ersten Schritt das Henne-Ei-Problem gelöst. Jeder kann ihn nutzen und überall wird er akzeptiert. Das ist natürlich ein Feature, wovon, glaube ich, manches privatwirtschaftliche Verfahren träumen würde. Und er bietet einen sehr universellen Zugang. Das ist ja, wenn man sich das mal genau anguckt, wird der digitale Euro ja allen Einwohnern innerhalb der EU plus X, also gibt noch ein paar zusätzliche Dinge, zur Verfügung gestellt. Der ist über verschiedenste Kanäle einfach zu bekommen, sage ich mal. Und er muss auch für alle verfügbar sein. Das ist natürlich ein sehr, sehr universeller Zugang für die Einwohner Europas. Und er hat halt in Europa, also Stichwort Flickenteppich, das Problem würde er natürlich lösen. Wenn er einheitlich in Europa akzeptiert und ausgegeben wird, habe ich natürlich dieses Flickenteppich-Problem nicht mehr. Ich kann ihn überall in Europa nutzen, bei jedem Händler, in jedem Land, durch jeden Einwohner. Das Problem hätte ich gelöst. Ich würde noch mal einen kleinen anderen Schwenk machen, und zwar auf die B2B-Seite, weil ehrlich gesagt sehe ich da die noch größeren Chancen für eine digitale Währung, weil im B2B-Bereich gibt es noch viel mehr echte Anwendungsfälle, die einer Lösung bedürfen. Also grenzüberschreitende Zahlungsakzeptanz, effiziente Zahlungsabwicklung im B2B-Bereich, Unterstützen von digitalisierten Geschäftsmodellen und so weiter. Das ist im B2B-Bereich vielleicht noch wichtiger, obwohl wir, also der Fokus der Diskussion ist ja aktuell tatsächlich der Retail-Bereich im digitalen Euro, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Chancen im B2B-Segment da durchaus noch höher sind.
Aber du hast eben gesagt, der digitale Euro, der kann dann natürlich verpflichtend, der kann dann genutzt werden. Was denkst du denn, was ist denn dein Eindruck? Wird der dann auch genutzt?
Das ist die große Herausforderung, ne? Also und auch eines der Risiken, die dann tatsächliche Nutzung. Also es ist ja kein Erfolg für den digitalen Euro, wenn er überall akzeptiert wird und überall ausgegeben werden muss, aber dann nicht genutzt wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was treibt denn die tatsächliche Nutzung? Und das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen für so eine Art von Zahlverfahren. Wenn man sich die Use Cases anguckt, die der digitale Euro adressiert, das sind, wenn man ehrlich ist, alles gelöste Probleme, gerade im Retail-Bereich. Da ist nichts dabei, wo man sagen würde, da wartet man auf den digitalen Euro, um das Problem zu lösen. Jenseits von so Dingen wie, ich kann das bei jedem Händler nutzen, aber sozusagen einzelne Use Cases sind eigentlich gelöst. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wird der Endverbraucher, der am Ende über diese Nutzung entscheidet, sein Verhalten ändern? Und das ist, glaube ich, eines der größten Risiken. Und da hat der digitale Euro als Verfahren auch noch eine Strecke zu gehen, da wirklich Mehrwerte zu generieren, die dazu führen, dass der Nutzer tatsächlich sein Verhalten ändert. Universelle Akzeptanz kann sicherlich eins davon sein, aber ich glaube, am Ende des Tages liegt da ein großer Hebel bei denjenigen, die den Kundenkontakt herstellen, nämlich die, die den digitalen Euro anbieten, die die Wallet anbieten. Das werden im Wesentlichen ja die Banken und die Issuer sein. Und die werden einen wesentlichen Beitrag über User Experience, Usability, Mehrwerte dieses Systems dazu beibringen, ob er nun genutzt wird oder nicht. Und das liegt, glaube ich, zu großen Teilen in der Hand der Industrie. Und das ist auch eine Frage, die sich die Industrie stellen muss, inwieweit sie das Thema nach vorne treibt oder eben auch nicht.
Ja, dann lass uns doch mal gleichzeitig auf die, und ich mache, wenn diejenigen, die jetzt nicht das Video sehen, wirklich Anführungszeichen. Wie schätzt du denn die Konkurrenz zwischen dem digitalen Euro und eben der privatwirtschaftlichen Initiative Vero EPI ein?
Das ist eine komplexe Situation tatsächlich, weil ich glaube, man muss, bevor man sich der Frage nähert, schon nochmal sich bewusst machen, dass das der digitale Euro ein Paradigmenwechsel in der Ordnungspolitik ist. Also bisher hat ja die EZB, die dieses Thema ja treibt, eine ordnungspolitische Aufgabe, die im Wesentlichen in dem Fall die Überwachung des Finanzsystems ist und Regulierung des Finanzsystems, Sorgen für finanzielle Stabilität oder Stabilisierung des Systems. Und hier greift sie natürlich schon in einem hohen Maße in die Privatwirtschaft ein, nämlich eben vor allem durch die verpflichtende Ausgabe und durch die verpflichtende Akzeptanz. Und haben das mal so eine erzwungene Public-Private Partnership genannt, weil die Banken und Zahlungsdienstleister spielen hier natürlich eine wesentliche Rolle. Aber sie werden eben, wenn man es mal so einfach sagen darf, gezwungen, das zu tun. Und da gibt es natürlich schon eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen den Verfahren. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine der Aufgaben jetzt der Privatwirtschaft, sich zu überlegen, wie sie mit ihren privatwirtschaftlichen Initiativen umgeht und wie sie die Möglichkeiten, die einen so eine Infrastruktur digitaler Euro bietet, auch nutzen kann. Das gilt für Vero, das gilt ja aber auch für andere Verfahren, die man hat. Und man könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, Vero und der digitale Euro adressieren im Grunde die gleichen Use Cases. Beide sind App-basiert, beide sind Mobile-basiert, tun im Wesentlichen das Gleiche. Das ist natürlich auch so. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist das, was man nicht gerade an Assets mit so einer Initiative wie Vero schafft, sind diese Assets nicht auch nutzbar für das, was ich als Privatwirtschaft für einen digitalen Euro leisten muss? Nämlich eine App rausgeben. Ich muss Usability herstellen. Vielleicht hilft mir der digitale Euro auch dabei, für meine Verfahren Akzeptanzhürden zu überwinden, die ich heute habe. Ich baue heute mühsam privatwirtschaftliche Akzeptanz auf. Jeder, der das mal gemacht hat, wird bestätigen können, das ist ein mühsames Geschäft. Vielleicht hilft mir der digitale Euro dabei. Ich glaube, die Privatwirtschaft ist gut beraten, eine clevere Kombination ihrer Produkte mit der Infrastruktur digitaler Euro zu finden und weniger darüber nachzudenken, wie ich das verhindern kann.
Das heißt, digitaler Euro und Vero müssen irgendwie nicht parallel, sondern irgendwie Hand in Hand miteinander funktionieren? Und wenn ja, wie kann das funktionieren?
Ja, ich glaube, Parallelität der Systeme ist in den Dimensionen am Ende eine Herausforderung, die man nicht zu lange laufen lassen kann, weil das bindet Investitionskapital, das bindet Fokus, das bindet Managementkapazitäten, Mitarbeiterkapazitäten, Know-how, das ist ja auch alles nicht unendlich vorhanden. Und was man sich vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, dass der digitale Euro letztendlich die Zahlungsinfrastruktur wird, auf der dann Vero aufsetzt. Also Vero mit seiner App, mit seiner Wallet-Logik, mit seiner, jetzt wird's ein bisschen technisch, Consent-Logik, also sprich, der User gibt bestimmte Rechte, was die App oder das Verfahren da für wiederkehrende Zahlung oder Einmalzahlung oder Einsatz im Ausland oder eben auch nicht. Also diese ganzen Dinge, die ein Zahlverfahren wirklich zu einem Verfahren macht und nicht nur einfach einer Infrastruktur, die bietet, ja, oder wird ja in Vero gerade gebaut. Und ich glaube, wenn man das kombiniert mit der Infrastruktur digitaler Euro, dann kann das Hand in Hand gehen. Aber das ist ein Schritt zu gehen. Also das ist jetzt nicht offensichtlich und liegt nicht auf der Hand. Und da, soweit ich das wahrnehme, gibt es da durchaus Dialoge. Aber man ist, glaube ich, noch nicht da. Zumal ja auch nicht ganz klar ist, wann der digitale Euro kommt. Es ist ja auch immer so ein Thema, wann kommt der eigentlich? Kommt der jetzt genau in der Form? Also wenn ich so meine persönliche Glaskugel befrage, man soll ja immer konkret werden. Ich glaube, vor 2028 wird es definitiv nichts. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass der digitale Euro ein Thema der 2030er Jahre ist. Also Vero ist vielleicht so das Thema der jetzigen Zeit, so 25 bis 30. Und der digitale Euro ist ein Thema der 2030er Jahre. Und es ist jetzt so die Frage, bis zu welchem Punkt hat sich dann so ein Thema wie Vero eigentlich entwickelt? Ja. Lässt sich das kombinieren oder nicht? Ja. Ich glaube aber schon, am Ende wird der digitale Euro kommen. Ob der dann so aussieht, wie wir ihn heute diskutieren, da würde ich nochmal ein Stück weit ein Fragezeichen dran machen.
Ja, du hast es ja eben schon gesagt, es gibt eigentlich noch viele offene Fragen, sowohl bei der Akzeptanz als auch beim Geschäftsmodell. Wobei, wie du sagst, Vero hat ja jetzt dann möglicherweise bis 2028, 2030 auch noch jede Menge Zeit weiterzuentwickeln. Aber die spannende Frage ist natürlich, wie Banken und natürlich auch die Akteure sich wirklich auch rechtzeitig dann darauf vorbereiten, ohne sich letztendlich zu verrennen. Weil, wie gesagt, Vero natürlich auch eine Initiative ist, die von den Banken extrem gepusht wird. Das ist ja dann beim digitalen Euro ein ähnliches Modell, was gefahren werden müsste.
Ja, ich glaube, die Teilnehmer an diesem Zahlungsverkehrsmarkt, die haben ja ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Ne? Also, wie wir es gerade gesagt haben, einige sind sehr in Vero investiert, andere nicht. Banken setzen da auf verschiedene Themen. Das ist so die Issuing-Seite. Dann habe ich so die gesamte Akzeptanzwelt, die ja vom Geschäftsmodell sehr transaktionsorientiert ist, also wirklich tatsächlich auf das Abwickeln von Zahlungen fokussiert ist. Das ist am Ende ein Technologiethema und ein Skalierungs- und ein Standardisierungsthema. Auf der Issuing-Seite, so vor dem Hintergrund einer ja, begrenzten Einnahmemöglichkeit, also dieses Stichwort Interchange-Regulierung und so weiter, die Geschäftsmodelle ja etwas breiter tendenziell aufgestellt sind. Und da muss sich eigentlich jeder in der jetzigen Situation, wo wir nicht wissen, was kommen wird, sehr ernsthaft mit den strategischen Implikationen von solchen weitreichenden Dingen auseinandersetzen. Und es fängt eigentlich immer damit an, sich zu fragen, was ist eigentlich mein jetziges Geschäftsmodell und in welche Richtung will ich das in Zukunft entwickeln? Und wenn so Dinge wie der digitale Euro kommen, auf was wirken die denn alles? Und die wirken ja auf alle Bereiche einer, wenn wir jetzt mal bei der Bank bleiben, einer Bank, also Produkt, Technik, Liquidität, Marketing, Go-to-Market, Kundenkommunikation, also die wirken ja im Grunde auf alle Bereiche. Und sich da mal zu fragen, was passiert denn eigentlich mit meinem Geschäftsmodell? Worauf wirkt das und wie kann ich das eigentlich nutzen? Auf der Akzeptanzseite ist die Frage die gleiche, die Antwort wird eine andere sein. Auf der Akzeptanzseite würde man ja sagen, mein Geschäft als Zahlungsdienstleister auf der Akzeptanzseite ist es, Zahlungen abzuwickeln, technologische Integration bereitzustellen, Risiko zu managen, Zahlungsströme entgegenzunehmen und auszuzahlen. Also das typische Acquiring-Business. Und da müsste ich ja eigentlich gucken, okay, wenn dann morgen der digitale Euro kommt, will ich ja genau das vielleicht weiter betreiben und vielleicht hilft es mir sogar noch, mehr Transaktionen zu machen, weil ich eine größere Reichweite habe. Wie muss ich mich denn heute aufstellen, damit ich das, was da morgen vielleicht kommt, auch entsprechend abwickeln kann? Oder vielleicht sieht die Welt übermorgen nochmal anders aus. Vielleicht zahlen wir dann mit Stablecoins. Also glaube ich ehrlicherweise nicht, aber da ist die Antwort auf die Frage vielleicht anders. Also Zahlungsdienstleister stellen wahrscheinlich die Zahlung oder sollten eher die Zahlungsabwicklung und die Skalierungsfähigkeit oder die Technologie in den Vordergrund stellen, um ihr Geschäftsmodell zu befeuern. Auf der Bankenseite geht es eher um das Thema Kundenbindung, Konto in den Mittelpunkt stellen und die Kundenschnittstelle weiter für das Gesamtökosystem Bank anzureichern. Und was kann ich damit machen? Und weniger, ist es das eine Verfahren oder ist es das andere Verfahren? Also um mal ein so ein Beraterwort nennen zu dürfen, wir nennen das intern immer Rail Agnostic Payment Strategies, ein Schlaumeier-Wort für, wir wissen nicht genau, was kommt, aber wir müssen auf die verschiedenen Dinge vorbereitet sein. Und das ist eigentlich der Punkt, wie heute die einzelnen Player sich sehr ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen können.
Du hast eben jetzt das Wort schon Geschäftsmodelle gesagt, dann lass uns doch mal sozusagen das nächste Stück Kuchen auf den Teller legen. Neben den großen Playern entstehen nämlich gerade viele neue Geschäftsmodelle. Die sind natürlich oftmals unsichtbar für den Endkunden, aber haben meiner Meinung nach eigentlich enormes Potenzial. Stichwort Embedded Finance. Lass uns doch einmal drauf gucken, worum es denn hier eigentlich geht. Und Embedded Finance wird ja ganz oft so ein bisschen als Hidden Champion hinter den neuen Finanzservices genannt. Carlos, wie würdest du denn jemanden, der nicht vom Fach ist, Embedded Finance so in 1, 2, 3 Sätzen beschreiben? Was ist das?
Ja, ist, glaube ich, einer der Begriffe, der auch viele verschiedene Definitionen hat und jeder legt sich so seine eigene zurecht. Aber ich glaube, wenn ich Embedded Finance beschreiben müsste, würde ich sagen, das ist eigentlich das Einbetten von regulierten Finanzdienstleistungen in unternehmerische Prozesse. Also ich habe einen unternehmerischen Prozess, der kann sein Taxi fahren und da bette ich das Thema, ich muss das Taxi bezahlen. Das ist, glaube ich, so ein klassisches Beispiel, was viele kennen. Ne? So dieses Uber-Checkout-Experience. Ich muss gar nicht mehr bezahlen, ich steige einfach nur aus, weil das Thema Bezahlen in dem Fall ist in den Prozess Uber, also Taxi bestellen, wo will ich hinfahren und dann steige ich aus, eingebettet. Das kann aber auch andere Aspekte haben. Also auch, ehrlich gesagt, solche Themen wie Buy Now, Pay Later. Also sprich, ich habe die Möglichkeit, während des Shopping-Prozesses eine Finanzierung zu machen, weil nichts anderes ist es. Eine Finanzierung oder ein Ratenkredit ist ein klassisches Bankprodukt, was es schon ewig gibt. Und das in den Shopping-Prozess einzubauen, indem ich sage, möchte den Fernseher in 10 Raten bezahlen, ist im Grunde auch Embedded Finance, also eingebettete Finanzierung. In dem Fall passt es sogar wirklich. Das kann aber noch viel weiter gehen. Ne? Thema Versicherungsleistungen zum Beispiel. Also ich glaube, jeder wird das kennen, der schon mal, ich weiß nicht, eine Flugreise oder einen Urlaub gebucht hat. Da werden einem dann Reiserücktrittsversicherungen oder sonstige Versicherungen angeboten, die einfach in den Prozess eingebaut sind. Das sind auch regulierte Dienstleistungen, sind aber in den Prozess eingebaut. Und weil du sagst, Hidden Champion, ich glaube, das ist es ein Stück weit, weil das sind immer solche Dinge, die sind, werden nicht oder sollen ja gar nicht so stark wahrgenommen werden als Finanzprodukte. Und das ist genau das. Und ich glaube, es gibt einen viel größeren Markt noch für dieses Thema. Und der findet auch wiederum auf der B2B-Seite statt. Also im B2B ist dieses Thema Embedded Finance in meiner Beobachtung noch deutlich größer und hat noch ein viel größeres Potenzial. Da geht es ja viel so, auch gerade in einer etwas angespannten Wirtschaftslage, um Supply Chain Finance, also das Finanzieren von Lieferketten. Und auch das baut man mittlerweile. Also Lieferketten sind ja heute voll digitalisiert in den meisten Industrien. Und da baut man mittlerweile Finanzierungslösungen für die Zulieferer direkt in den Lieferkettenprozess ein. Auch das ist Embedded Finance. Bis hin zu Dingen wie, dass Embedded Finance die Digitalisierung von klassischen Geschäftsmodellen im Industriebereich unterstützt. Also um mal ein Beispiel zu nennen, was heißt das? Es gibt einen Triebwagenhersteller, also einen Triebwagen eines Zugs, dessen Geschäftsmodell ist es eben, Züge zu bauen. Und das normale Geschäftsmodell ist, baue Zug und verkaufe den an eine Eisenbahngesellschaft oder Bahngesellschaft und schreibe eine Rechnung, verbuche die im SAP. Mittlerweile haben die ihr Geschäftsmodell transformiert. Die verkaufen nicht mehr Züge, sondern die verkaufen wartungsfrei und ausfallfrei gefahrene Kilometer. Also die verkaufen nicht mehr den Triebwagen für einen großen Einmalpreis, sondern am Ende ist das ein Pay-per-Use-Modell. Und auch das muss über Embedded Finance abgewickelt werden, weil das natürlich einen laufenden Zahlungsstrom dann verarbeiten muss. Und deswegen, da bin ich bei dir, es gibt super viele Anwendungsbereiche dafür. Und deswegen ist das schon ein Stück weit, Hidden Champion ist wahrscheinlich das richtige Wort dafür.
Ja, du hast ja jetzt schon ganz viele so Praxisbeispiele genannt und wo man, oder die besonders gut zeigen, wohin die Reise geht. Aber ich glaube, das ist natürlich noch sehr, sehr viel weiter und natürlich auch in deinem beraterischen Kontext, in diesem Forecast. Wo denkst du denn, wo die Reise bei diesem Thema noch hingeht? Oder ist dieses Thema Embedded schon eigentlich ausgeschöpft? Man hat es erkannt, dass das eben so ein Hidden Champion ist. Man kann eben Zahlungsdienstleistungen überall anbauen, Industrie. Das hat gar nichts mehr unbedingt mit unserem klassischen Finanzmarkt zu tun. Wo geht das hin, die Reise deiner Meinung nach?
Ich glaube, ausgeschöpft ist der Markt noch nicht. Also wenn man sich anguckt, die Beispiele, die ich gerade genannt habe, haben natürlich auch so ein bisschen Leuchtturmcharakter. Ne? Es ist nun nicht so, dass in jedem Industriezweig solche Modelle stattfinden. Da passiert sehr, sehr viel, aber diese Transformation ist im vollen Gange und das ist wie so häufig bei so Transformationen, ne? Das durchläuft ja auch immer so ein Hype-Cycle, wie man so schön sagt. Also am Anfang glaubt man, das wird alles revolutionieren und wir werden nur noch so arbeiten und dann merkt man, ganz so leicht ist es nicht. Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Treiber, die dieses Thema noch weiter voranbringen. Das eine ist Regulierung und das andere ist Technologie. Regulierung deshalb, weil du brauchst, um Geschäftsprozesse mit Finanzdienstleistungen verknüpfen zu können, eine gewisse Art von Regulierung, die für Standardisierung sorgt. Also PSD2 ist zum Beispiel, was viele wahrscheinlich kennen werden, das hatte ja das Ziel, Schnittstellen zu vereinheitlichen. Es hat jetzt in der Praxis nicht ganz so gut funktioniert, aber die Idee passt zu so etwas wie Embedded Finance. Und der zweite große Treiber ist, und ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, ist eben Technologie, weil gerade diese Finanzdienstleistungsunternehmen, es sind ja im Wesentlichen Banken, aber es sind auch viele Versicherungen, müssen natürlich technologisch in der Lage sein, ihre Leistungen auch in diese Geschäftsprozesse integrieren zu können. Also da fangen wir an bei, ich muss meinen, wenn ich eine Finanzierungsleistung anbiete, muss mein Prozess per API ansprechbar sein, so banal es ist. Also der gesamte Onboarding-Prozess muss per API ansprechbar sein. Aber auch die Regulierung, die damit einhergeht, da habe ich ja bestimmte Pflichten. Also ich muss ein KYC machen, also Know Your Customer. Ich muss Liquidität des Kunden prüfen und so weiter. Das muss ich auch alles digitalisieren und es ist auch ganz stark technologisch getrieben. Und es ist vor allem auch geschwindigkeitsgetrieben. Das muss ja in der Regel, die sind diese Geschäftsmodelle, ja, real-time-basierte Geschäftsmodelle. Und das muss eben auch mein Finanzdienstleistungsprozess mit sich bringen. Und da ist noch eine Menge zu tun.
Ja, und da Banken ja auch nicht unbedingt für Geschwindigkeit bekannt sind, sind dann Banken eigentlich Disruptionsopfer oder in dem Fall Enabler? Oder können Enabler sein?
Ja, ich glaube, auch wenn ich da vielleicht keinen Applaus bekomme, aber ich glaube, das ist kein disruptives Thema per se. Ich glaube, das ist eher ein evolutionäres Thema, weil es wird nicht dafür sorgen, dass wir plötzlich ganz anders Finanzdienstleistungen verstehen. Ich glaube, das ist eher etwas, was sich evolutionär entwickelt. Und in diesem Rahmen ist es für Banken eigentlich eine große Chance, ihre Dienstleistungen noch tiefer in andere Wertschöpfungsketten zu integrieren. Und eben auch so neue Geschäftsmodelle wie Pay-per-Use in der Industrie oder Direct-to-Consumer in der Industrie auch zu enablen. Aber dafür müssen sie eben das Thema Regulation und Technologie im Griff haben und das auch für sich als Chance einfach begreifen. Da gibt es einige, die haben das schon. Das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, eine Riesenchance, ehrlich gesagt, für die Finanzdienstleistungsindustrie, sich in der Wertschöpfungskette nochmal ganz anders zu positionieren und nicht so stark in so einem Verdrängungswettbewerb mit anderen Frontend-Providern zum Beispiel zu stehen.
Du darfst übrigens auch gerne immer Positivbeispiele nennen, wenn du welche hast. Wir sind hier nicht verpflichtet, irgendjemanden. Du hast es jetzt eben schon ganz oft angesprochen. Also Embedded ist natürlich auch regulatorische Technologie, die auch da entsprechend eingebettet wird. Und ich glaube, Das Innovation bleibt gerade beim Rat Regulierung natürlich nie stehen. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden ganz viel regulationstechnisch auf uns zukommen und auch sehr heiß werden, wenn wir jetzt einen Blick darauf werfen, was denn eben auf die Branche zukommt und worauf Unternehmen achten müssen. Du hast es eben auch schon gesagt, PSD nicht mehr 2, sondern 3, PSE, DORA, FIDA. Was davon ist denn für dich so das heißeste Eisen für Payment- und Fintech-Unternehmen gerade? Oder ist es so ein bisschen das gesamte Thema?
Eine der großen Herausforderungen ist ja, dass man die Themen eigentlich nicht einzeln betrachten kann. Ne? Die wirken alle miteinander, das gilt für regulatorische Vorhaben auch. Aber natürlich ist es so, dass die Tragweite durchaus ein bisschen unterschiedlich ist. Und für mich eine der großen Erkenntnisse auch der letzten Jahre ist, dass wir in der Regulierung viel mehr ein Handwerkszeug als Fesseln verstehen sollten. Und von den Themen, die du genannt hast, ich glaube, die sind ein bisschen unterschiedlich gelagert. Also sowohl was ihre Tragweite angeht, als auch was ihren Reifegrad angeht. Ne? Also wenn du dir DORA anguckst, da geht es ja im Wesentlichen um, also wie der Name schon sagt, Resilienz digitaler Systeme, letztendlich gegen Störungen von außen. Das ist die Regulierung, die ist live, die ist in der Umsetzung. Da gibt es durchaus Herausforderungen, aber die ist im Wesentlichen in der Umsetzung begriffen. Bei PSC3, PSR sind wir ja noch lange nicht so weit. Die steht, gibt es auch verschiedene Einschätzungen dazu, wann die zum Beschluss ansteht. Ich glaube, so die Expertenmeinung sagen, so per Ende diesen Jahres ist das so auf der Beschlussagenda. Die hat natürlich einen viel weitreichenderen Scope. Sie setzt ja auf der PSD2 auf, schärft viele Dinge, entzerrt auch viele Dinge, versucht viele Dinge klarer zu regeln. Ich glaube, das wird ein Thema sein, was die Industrie dann, wenn es denn so kommt, durchaus noch beschäftigen wird. Das Thema FIDA muss man ja eigentlich in dem Zusammenhang mitdenken, weil FIDA soll ja den Zugang zu Finanzdaten regeln, also etwas, was die PSD2 auch schon wollte oder tut. FIDA geht da natürlich einen großen Schritt weiter. Also einmal erweitert sie den Scope, also dass es nicht nur um Payment-Daten geht, ist ja keine Payment-Regulierung, sondern es ist eine Finanzregulierung. Also da sind dann auch ganz andere Finanzdaten mit drin, Kontodaten, Wertpapierdaten, bis hin zu Versicherungsthemen sind da drin. Und sie setzt viel, viel stärker auf Standardisierung. Und ich glaube, sie schafft auch einen Rahmen für Geschäftsmodelle, indem sie zum Beispiel sagt, man bestimmte Datenzugriffe auch bepreisen darf. Das ist ein Riesenthema der PSD2, die im Grunde, also wenn man es mal ganz einfach runterbricht, diese Daten zur Verfügungstellung kostenlos macht. Preisfrei, müssen wir ehrlich sagen, aber Kosten entstehen dem Anbieter schon. Nur der, die Daten nutzt, kann das, wenn der Kunde zustimmt, muss man immer sagen, ja, kostenfrei nutzen. Und das bei FIDA anders, weil FIDA werden schon gewisse Geschäftsmodelle dafür geregelt. Es ist natürlich so, FIDA wurde jetzt so unter dem Stichwort Bürokratieabbau zurückgestellt. Ich glaube, pending ist die offizielle Statusbeschreibung dieses Vorhabens.
Haben Sie es nicht schon wieder gelockert? Also ich bin mir da auch nicht zu 100% sicher. Aber
mag sein. Also was wieder so ein bisschen in die Kategorie Uneindeutigkeit und Unsicherheit fällt, weil ehrlich gesagt kam das, glaube ich, für die Industrie sehr überraschend, dass es überhaupt gestoppt wurde. Es kam ja auch so ein bisschen so hoppla hopp. Aber ich würde das noch nicht abschreiben. Also insbesondere dieses Thema Standardisierung und Ermöglichen von Geschäftsmodellen im Bereich Daten zur Verfügung stellen. Das ist schon sehr, sehr relevant, ehrlich gesagt.
Ja, also gerade auch, wenn wir jetzt auf das ganze Thema KI natürlich gucken, ne, wo Daten natürlich einen riesengroßen Stellenwert einnehmen. Aber jetzt haben wir eben diese ganzen komplexe PSD3, PSEA, DORA, FIDA angesprochen. Vielleicht betrifft ja nicht immer alles alle und natürlich auch da ist immer der Ansatz, wir sind total überreguliert, aber trotzdem ist es ja etwas, was auch schützen soll. Aber aus deiner Beraterpraxis gibt es so etwas, wo du sagst, was das müssen Unternehmen unbedingt heute schon tun, um halt vor diesen Änderungen auch nicht überrollt zu werden? Oder was sind irgendwie die größten Fehler, die man halt auch eben vermeiden sollte bei dem Thema Regulierung?
Ja, es gibt, glaube ich, ein immer wiederkehrendes Muster, und das ist, so banal es klingen mag, die Industrie beschäftigt sich zu spät damit. Solche Themen sind sehr lange angekündigt und dann kommen sie doch immer überraschend. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten. Und das ist, glaube ich, einer der größten Fehler. Und das ist häufig gepaart dann damit, dass man da nur aus einer Compliance-Brille raufguckt. Man wird dann überrascht, aber ich übertreibe das jetzt bewusst, dass das kommt, und dann versucht man ganz, ganz schnell, oder versuchen die Banken und die regulierten Unternehmen mit der Frage zu gehen, was muss ich eigentlich machen, um compliant zu sein, um hier nicht gegen die Regulierung zu verstoßen.
Ja.
Wir raten eigentlich immer dazu, sich A, sehr frühzeitig damit zu beschäftigen und B, vor allem chancenorientiert darauf zu gucken. Also diese Regulierung eröffnet mir ja Möglichkeiten. Das Paradebeispiel, finde ich, für mich ist die PSD2, wenn viele ja sozusagen live miterlebt haben, die hier zuhören. Da ging es ganz viel um die Diskussion, wie muss ich jetzt diese Schnittstellen bereitstellen, welche Zugriffe muss ich gewähren und so weiter. Die Diskussion in der Bankenindustrie ging viel zu wenig darum, wie kann ich das als Bank eigentlich nutzen, weil ich bin ja selber, ich darf das ja selbst nutzen, weil ich ein reguliertes Unternehmen bin. Und so sehe ich das hier auch. Also all die Themen, die wir jetzt so angedeutet haben, FIDA, PSD3, die ermöglichen mir ja auch ganz, ganz viele Dinge und die ermöglichen mir, mein Geschäftsmodell weiter zu unterstützen, mein Ökosystem auszubauen und auch neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Also das wäre so der externe Rat, sich rechtzeitig um diese Themen bemühen und es nicht nur aus der Compliance-Brille anzugucken, sondern vor allem aus so einer Business-Development-Brille. Was kann ich damit eigentlich machen? Weil Regulierung ist per se, auch wenn sie handwerklich häufig nicht so optimal ist, hat ja auch einen Zweck. Und der Hauptzweck von Regulierung ist ja, ein Level Playing Field zu schaffen und Marktdominanz, nachteilige Marktdominanz von einzelnen Verfahren, Systemen oder Playern zu verhindern. Und das kann man sich natürlich im Wettbewerb zunutze machen.
Regulierung ist ja sozusagen auch immer eine Art Schutzmaßnahme, die man von Seiten des Staates auch vorgibt, damit halt bestimmte Risiken nicht passieren. Digitalisierung und Innovation birgt aber natürlich auch, oder neue Geschäftsmittel, auch immer neue Risiken. Stichwort Cybersecurity und natürlich auch, wie eben schon angesprochen, KI gerade ganz extrem. Unternehmen müssen natürlich kreativ sein, aber irgendwie natürlich auch wachsam bleiben. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie man den Spagat zwischen Schutz und Innovation dargestalten lässt. Cybersecurity ist denn präsenter denn je, meiner Meinung nach. Und die Frage ist natürlich, sind die Schutzmaßnahmen, die gerade da sind, wirklich ausreichend? Oder wo siehst du denn gerade beim Thema Cybersecurity die größten Schwachstellen?
Cybersecurity ist ja ein Thema, das ist ja in aller Munde aktuell. Und das ist natürlich auch ganz stark durch das Thema KI und diese Entwicklung in der KI getrieben. Was wir beobachten, ist, wenn man mal einen Schritt zurücktritt und sagt, okay, wie bereitet sich oder hat sich in der Vergangenheit die Finanzindustrie eigentlich auf das Thema Cybersecurity vorbereitet und was ist da passiert? Da ist ja gerade im Payment in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Also um ein paar Beispiele zu nennen, das ganze Thema Strong Customer Authentication, ne? Also SCA, oder Second Factor, also gibt ja verschiedene Begriffe dafür. Das ist ja ein Verfahren gewesen, um insbesondere bei digitalen Bezahlungen die Sicherheit zu erhöhen. Und das fing ja an mit dem Stichwort bei Kreditkarten mit dem Thema 3D Security und 3DS. Und wenn man da mal zurückgeht und sagt, wie schlecht diese Implementierung gemacht wurde und wie furchtbar die User Experience am Anfang war, und wo wir heute mit diesem Thema sind, also heute bemerken die meisten Nutzer gar nicht, dass sie ein Zwei-Faktor-Verfahren gerade durchführen. Also jeder, der Apple Pay oder Google Pay oder so benutzt, führt gerade ein SCA-Verfahren durch, wenn er das nutzt. Das ist heute alles biometrisch unterstützt. Das ist ein Convenience-Faktor heutzutage. Und ich glaube, da ist es der Industrie sehr gut gelungen, aus einem Sicherheitsthema, was UX beschränkend war, ein UX-Feature mittlerweile zu machen. Also jeder, der so diese Face-ID-Themen nutzt, und das werden wahrscheinlich die meisten sein, das ist ja fast angenehm zu wissen, aha, hier ist gerade Face ID ausgelöst worden. Das bringt ja ein Sicherheitsgefühl mit sich. Das ist eine ganz andere Welt wie früher, wo auf irgendwelchen fitzligen Screens, die nicht mobile optimiert waren, irgendein Passwort abgefragt wurde, was man irgendwie überhaupt nicht wusste und das am besten man noch hätte vergeben sollen während des Shopping-Prozesses. Also da ist wahnsinnig viel passiert, auch im technischen Hintergrund. Stichwort Tokenization. Also heutzutage werden ja gar nicht mehr echte Zahlungscredentials ausgetauscht, sondern nur noch Tokens. Da ist wahnsinnig viel passiert. Auch im Bereich Datenanalyse, Mustererkennung sind wir deutlich, deutlich besser geworden. Aber was wir heute sehen, ist, dass wir mit dem ganzen Thema KI eine fundamentale Änderung in den Angriffsvektoren sehen. Dieses Thema Fraud sucht sich ja immer das angreifbarste Glied in der Kette. Und wir haben es geschafft, Technologie sehr, sehr gut zu härten. Und durch das Thema KI shiftet sich gerade der Angriffsvektor auf den Nutzer. Und da ist ja dieses Thema Social Engineering ganz, ganz vorn. Und da ist es tatsächlich so, wenn ich dem Nutzer dazu bringe, zu glauben, dass das, was er da tut, richtig ist, also sprich, er autorisiert eine Zahlung, die er vielleicht nicht hätte autorisieren wollen, sprechen wir immer so von Authorized Fraud, dann nutzt mir so ein Thema wie zum Beispiel Second Factor gar nichts mehr. Also da könnte ich jetzt auch einen dritten Faktor einführen, aber wenn ich den Nutzer intelligent durch KI, durch intelligente Schreiben oder durch intelligente Anrufe oder mittlerweile intelligente Videos, was auch immer dazu bringe, das zu autorisieren, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Problem. Und das ist auch, glaube ich, das, wo man im nächsten Schritt tatsächlich sehr, sehr stark ansetzen muss. Also den Nutzer aus dieser Rolle als angreifbarstes Glied wieder herauszubringen, weil das ist relativ schwer mit Technologie auch zu erreichen.
Ja, für mich ergibt sich immer die Frage, auf der einen Seite wird KI natürlich zur Fraud Prevention eingesetzt. Da gibt es ja irgendwie sehr, sehr sparte Erkennungsmodelle Richtung Pattern und Mustererkennung. Auf der anderen Seite über Fraudster, die hat natürlich KI nutzen, um sich entsprechende Zugänge zu verschaffen. Die Frage ist halt, hebelt sich die Technologie sozusagen selber aus oder wer arbeitet in dem Fall natürlich schneller?
Ja, das ist dieses berühmte Hase-Igel-Rennen, was hier läuft zwischen sozusagen Frauds dann auf der einen Seite und denen, die es verhindern wollen, auf der anderen Seite. Aktuell muss man ehrlicherweise sagen, steht es 1-0 für die Frauds da. Die haben natürlich mit dem Thema KI jetzt einen Hebel gefunden, wo sich Betrug industrialisieren lässt. Also ich kann das durch Maschinen machen lassen. Ich muss das nicht mehr in Persona tun. Ich habe das Thema Sprachbarriere nicht mehr. Also ich kann das globalisieren, dieses Thema. Also die Zeiten von E-Mails in schlechtem Deutsch, wo ein Prinz in irgendeinem fernen Land irgendwie Geld verspricht, die sind ja vorbei. Genau, sowas gibt es ja heute nicht mehr. Also wenn man sich heute mal so Fraud-Fälle anguckt, die sind ja wesentlich besser gemacht. Und ich glaube, viele haben das vielleicht auch schon mal selber erlebt. Und da muss man sagen, sind die Frauds da gerade ehrlich gesagt im Vorteil, weil die müssen sich auch nicht an sowas wie Datenschutz zum Beispiel halten. Ne? Das interessiert Frauds da nicht. Und das ist natürlich etwas, was wo die Industrie noch lernen muss, damit umzugehen. Ne? Also so würde ich das mal bezeichnen. Ich glaube, da gibt es Wege. Ne? Also ich glaube, zum einen muss ich ein Stück weit dahin gehen, meine Mustererkennung nicht mehr nur auf meinen eigenen Daten zu machen, sondern das muss eigentlich ein industrieweites Thema sein. Das fällt natürlich gerade Banken sehr schwer, ihre eigenen Daten sozusagen gemeinschaftlich zur Verfügung zu stellen. Aber dafür gibt es Ansätze. Also sowas wird heutzutage auch schon gemacht auf anonymer Basis. Nicht so sehr im Fraud-Bereich, aber zum Beispiel in der Geldwäscheprävention wird das schon gemacht, weil eben Frauds der Bank und kundenübergreifend arbeiten. Und dem muss auch Fraud Prevention Rechnung tragen.
Ja, große Frage, ob jemals jemand auf diese E-Mails vom Prinz aus Nigeria geantwortet hat. Naja.
Ich fürchte ja.
Ich glaube auch. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, der künftig auch immer wichtiger wird, ist der Umgang mit Daten und natürlich die Frage nach digitalen Identitäten. Haben wir ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Was sind denn aus deiner Sicht echte Chancen und wo liegen vielleicht auch die Stolpersteine? Also wie groß ist eigentlich das Potenzial von besser nutzbaren Daten und eben den KI-Services für die kundenzentrierten Angebote?
Ja, das ist natürlich tatsächlich ein sehr, sehr weites Feld. So dieses ganze Thema Datennutzung, das ist häufig gekoppelt mit Identität und digitaler Identität. Ich glaube, im Bereich Datennutzung tut sich gerade sehr, sehr viel. Also wenn man so am Markt guckt, es gibt ja jetzt wirklich die ersten Banken, die ganz explizit mit datengetriebenen Kontomodellen rausgehen, wo man sagt, ich stelle dir das Konto kostenlos zur Verfügung und dafür dürfen wir deine Transaktionsdaten analysieren. Ich persönlich finde das ein sehr, sehr spannender Ansatz, vor allem, weil man sehr transparent damit umgeht. Es ist ja dieses berühmte Phänomen, wenn ich Kunden auf der Straße fragen würde, bist du bereit, deine Daten zu verkaufen, sagen ganz viele Kunden nein. Und wenn ich sie dann frage, bist du bei den großen amerikanischen Plattformen, Facebook, Instagram, WhatsApp, sagen sie alle ja. Das passt ja aber nicht zusammen. Von daher finde ich es ganz spannend. Ich glaube, die Postbank bringt gerade so ein Kontomodell raus, wo sie sagen, okay, das ist kostenlos, wenn wir deine Daten nutzen dürfen. Ich glaube, da passiert gerade sehr, sehr viel, vor allem, weil man mittlerweile auch das Know-how hat und die Technologie hat, ihre Daten auch wirklich sinnvoll verarbeiten zu können. Und da ist noch sehr, sehr viel Potenzial im Bereich Individualisierung von Angeboten, auch wenn das echte Stilblüten manchmal treibt. Also ich glaube, jeder hat so Anekdoten, die er erzählen kann, wenn man dann, ich weiß nicht, irgendwie völlig unpassende Angebote bekommt, die überhaupt nicht zur eigenen Lebenssituation passen. Aber ich glaube, da steckt tatsächlich sehr, sehr viel drin.
Ja. Du warst Speaker auf unserer letzten Payment Exchange und wir hatten da auch eine ziemlich kontroverse Runde zum Thema eIDAS 2.0 und eben der European Digital Identity Wallet. Also einmal Diskussion von Seiten Datenschutz, als auch natürlich von Seiten der Befürworter, als auch der Banken. Wo siehst du denn da die konkreten Vorteile und oder auch vielleicht Hemmnisse eben für Banken oder auch Händler?
Ja, ich habe die Diskussion, die sehr spannend war, sehr interessiert verfolgt. In der Tat, es war eine sehr spannende Diskussion. Ich glaube, das Thema Identifikation im digitalen Raum ist ein ganz, ganz breiter Aspekt. Und wenn wir uns heute mal den europäischen Markt angucken, haben wir, ich weiß nicht, über 50 verschiedene digitale Identifizierungslösungen in Europa. Die sind nicht miteinander kompatibel, die adressieren auch unterschiedliche Use Cases, die haben einen ganz unterschiedlichen Reifegrad. Die Nutzung ist sehr, sehr unterschiedlich in den Ländern, also von so digitalen Vorreitern wie BankID in Schweden oder in den baltischen Staaten, die natürlich sehr, sehr weit sind. Das ist häufig auch durch die Regierung getrieben. In Deutschland sind wir da noch lange nicht so weit, obwohl wir sowas haben wie einen digitalen Personalausweis und Bund-ID. Aber also ich glaube, die Nutzungsquote ist da sehr, sehr gering. Und großes Potenzial haben die natürlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und jetzt versucht ja die eIDAS einen einheitlichen regulativen Rahmen zu schaffen und hier auch ein Ökosystem dafür zu schaffen. Ich gucke da mit gemischten Gefühlen drauf, weil ich glaube, da wird auch häufig zu viel Hoffnung reingesetzt, dass das alles revolutionieren wird. Weil wenn man sich mal die Use Cases anguckt, die da in den Vordergrund gestellt werden, sind das ja häufig sogenannte Governmental Use Cases. Also so Dinge wie, ich identifiziere mich mit meinen personenbezogenen Daten, um meine Steuern zu machen, um irgendwelche notariellen Dinge zu tun, für Banken, um Onboarding bei einer Bank zu machen. Das ist natürlich ein super Use Case. Ne? Ist ganz, ganz toll, wenn ich nicht mehr in die Bank gehen muss, ein wackeliges Video-Ident-Verfahren muss, sondern wenn ich machen muss, oder sondern ich habe einfach eine digitale Identität und kann damit ein Konto öffnen. Das ist toll. Ist auch wirklich ein guter Use Case. Das Problem aus der Netzwerkperspektive ist ja, wie oft kommen diese Use Cases eigentlich vor?
Wollte gerade also, fragen.
Genau. Und da ist es, glaube ich, die Use Cases, in denen ich mich als Person wirklich verifiziert identifizieren muss,
eindeutig,
sind nicht so häufig. Ja? Das, ja. Also, und vielleicht wollen wir auch gar nicht, dass die so super häufig sind. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, unser Handeln in der digitalen Welt wird ja immer komplexer. Und ich will mal ein Beispiel nennen, wo das am Ende vielleicht super relevant werden kann. Großes Thema ist ja AI, Agentic AI und auch Agentic Commerce zum Beispiel. Also wo am Ende die KI Kaufentscheidungen für mich trifft. Ich möchte einen grünen Pullover haben, such mir mal den besten raus oder solche Dinge und dann kauft die KI am Ende und ich mache das nicht mehr selbst. Und hier ist natürlich gerade im Payment eine besondere Herausforderung, weil wie funktioniert aktuell Fraud Prevention im Payment? Unter anderem fragt die Fraud-Maschine, ist es eigentlich ein Mensch, der da gerade diese Transaktion durchführt, oder ist es ein Roboter? Und wenn es ein Roboter ist, wird es pauschal abgelehnt. Das ist natürlich für Agentic Commerce ein Riesenproblem, weil da kauft ja explizit ein Roboter. Und wie stelle ich denn eigentlich fest, ob der das darf? Ob der in meinem Auftrag handelt, zu welcher Person der eigentlich gehört, darf der das tun? Und da könnte sowas wie digitale Identitäten natürlich wirklich ein Gamechanger sein. Oder auch für Identitätsdienstleistungen, die so ein bisschen vom Vertrauenslevel etwas niedriger sind. Also wo es nicht darum geht, seine Steuern abzugehen oder ein Grundstück zu kaufen oder so, sondern wo ich eher dabei bin, bin ich 18 Jahre alt und darf Alkohol bestellen. Das ist natürlich für einen Online-Shop interessant. Sind die Adressdaten wirklich zu der Person gehörig? Das könnte ein Fraud-Thema oder Fraud-Prevention-Thema sein. Da kann ich mir das durchaus vorstellen. Und da schafft EI das oder hat das Potenzial, eine wirklich valide Infrastruktur zu schaffen. Aber da braucht es auch privatwirtschaftliche Anreize dafür, weil nur für so governmental Use Cases, die kommen ehrlich gesagt nicht häufig genug vor, das wirklich groß zu machen, dieses Thema.
Ja, spannend. Bin ich mal gespannt, inwiefern das gegebenenfalls wirklich mit diesem KI-Faktor nochmal einen neuen Boost bekommt, auch die Diskussion. Aber super spannender Ansatz in jedem Fall. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde gesprochen. Wir haben gesehen, ich glaube, viele Wege sind im Payment auf jeden Fall denkbar. Ihr habt von Tede jetzt gerade ein White Paper auch rausgebracht. Und wenn wir so ein bisschen Richtung Ausblick gehen, habt ihr da 5 ganz konkrete Szenarien beschrieben. Und da hätte ich nochmal ein bisschen gerne deine Einschätzung zu und strategische Ableitung. Ich stelle einfach jetzt mal so ein paar Thesen in den Raum und vielleicht versuchst du die einfach so mal ein bisschen einzuordnen. Account-to-Account-Zahlungen verdrängen Card-Schemes.
Ja, das ist so ein Szenario, was denkbar ist, ne? Also ganz viel, wir sprechen viel über Account-to-Account. Vero ist eine ganz konkrete Initiative, die ganz konkret darauf aufsetzt und sich natürlich genau gegen oder unter anderem gegen Kartenzahlungen positioniert. Also das ist ja schon ein strategischer Fokus. Und für Banken besteht natürlich insbesondere hier die Chance, sich wieder als Inhaber des Kontos in den Mittelpunkt der Kundenbeziehung zu stellen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, auch wieder breiter in der Wertschöpfungskette aufzutreten. Gerade die deutschen Banken sind ja sehr issuing-lastig und weniger auf der Acquiring-Seite unterwegs, als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Und da bietet Account-to-Account natürlich ein Riesenpotenzial eben für diese Banken, sich da neu zu positionieren. Auf der anderen Seite, da gibt es natürlich Gegenreaktionen auch von anderen Marktteilnehmern. Das ist auch nicht besonders überraschend.
Der digitale Euro setzt sich durch, wird angenommen zum Standard. Welche Geschäftsmodelle und Player können deiner Meinung nach komplett verschwinden?
Ja, also das ist so ein Szenario, wo man sagt, okay, der digitale Euro kommt in seiner ganz großen Ausprägung, wie er so im Extremfall diskutiert wird, verpflichtende Annahme, verpflichtende Ausgabe. Es gibt keine Scheme Fees. Das wird ein wahnsinnig günstiges Verfahren und die EZB positioniert das als Public Good, also als öffentlich verfügbare Dienstleistung, auf der eigentlich keine bis kaum privatwirtschaftliche Initiativen oder privatwirtschaftliche Geschäftsmodelle mehr möglich sind. Ich glaube persönlich, in ganz dieser extremen Ausprägung wird es nicht kommen, weil am Ende des Tages braucht es hier immer noch eine Integrationsleistung. Es müssen immer noch Gelder in einem Netzwerk eingesammelt werden und ausgezahlt werden. Das System braucht Regeln. Das System braucht eine Wallet. Das System braucht eine UX, die gemanagt werden muss. Das System braucht Marketing und Vertrieb. All diese Themen liegen heute auch bei existierenden Playern. Ich glaube gar nicht, dass es so sehr darum geht, dass da irgendwer verschwindet. Es werden, glaube ich, diejenigen profitieren in so einer Welt, die sich sehr frühzeitig darauf vorbereiten und ihr Geschäftsmodell eben entsprechend anpassen und eben auf beiden Seiten des Marktes, Akzeptanz und Ausgabe, auch diese Möglichkeiten davon nutzen.
Internationale Card-Schemes dominieren weiter und verdrängen dabei lokale Initiativen wie beispielsweise Vero oder EPI. Gibt es Szenarien, die dieses große Gewinn, also oder große Gewinner überhaupt möglich macht, oder wird es eben eine langfristige Parallelität geben? Weiterhin.
Ja, das ist so eine der Fragen, die wir uns vielleicht gerade in Deutschland stellen. Jetzt haben wir mit Girocard ja ein sehr starkes nationales Verfahren, was in seinen technischen Möglichkeiten eigentlich begrenzt ist. Und da können so internationale Kartenzahlungsverfahren ja deutlich mehr. Wir beobachten das in anderen Ländern. Zum Beispiel, wenn man mal nach Osteuropa guckt, da gibt es in fast kaum einem Land nationale Verfahren und da haben wir eine ganz, ganz starke Dominanz von internationalen Card-Schemes. Das könnte man sich natürlich grundsätzlich auch in Ländern wie Deutschland und Frankreich vorstellen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man auch vor einem geopolitischen Hintergrund, der jetzt irgendwie in jeder Diskussion mitschwingt, dass das kein politisches Ziel mehr ist, dass man dieses Thema komplett dem privaten Markt überlässt, sondern dass man schon immer noch mal Alternativen und Wettbewerb zwischen den Systemen haben möchte, einfach um resilienter zu sein und auch um eine zu marktdominante Stellung, zumal wenn sie nicht aus Europa kommt, das schwingt ja jetzt gerade immer so ein bisschen mit, zulassen möchte. Und deswegen glaube ich schon, dass wir noch eine ganze Zeit lang so diese Parallelität von verschiedenen Verfahren haben werden, wobei der Blumenstrauß langfristig nicht so bunt bleiben wird, wie er heute ist, weil dafür ist einfach die Investitionskapazität monetär, ressourcentechnisch nicht unendlich da bei Banken. Das ist auch unrealistisch.
Einschätzung zum Durchbruch einer transnationalen Super-App. Also ist es realistisch, dass wir in Europa die Chance haben, eine Payment- oder Finanz-Super-App entstehen zu lassen? Und wenn ja, wer hätte denn deiner Meinung nach da die größten Chancen?
Und ich fange mal mit Frage 2 an. Wer hätte die größten Chancen? Das sind natürlich heute Player, die heute schon eine große Reichweite haben, ne? Also die heute eine große Endkundenreichweite haben. Das sind natürlich alles, was so im Bereich so soziale Netzwerke stattfindet oder große Frontend-Wallet-Anbieter. Also ich sag mal Meta mit seinen Angeboten, WhatsApp, Facebook, Instagram. Das sind so, die haben eine wahnsinnig große Verbreitung und eine wahnsinnig hohe Reichweite und das sind sicherlich Anbieter, denen man am ehesten zutrauen würde, sowas zu etablieren. X denkt auch über sowas nach, Payment einzubauen oder Bankangebote einzubauen, hat es in Teilen auch schon getan. Also das sind die, die sicherlich die größten Chancen hätten. Ich persönlich glaube nicht dran, dass wir in Europa aber am Ende des Tages sowas haben werden. Dazu ist der Markt zu divers und zu heterogen und die einzelnen Ansprüche in den Märkten auch noch zu unterschiedlich. Wir streben zwar sozusagen einen einheitlichen Finanzmarkt an, aber auch die kulturellen Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen sind zu groß, dass man sich da, ich sage jetzt mal, per Marktmechanismen auf ein Verfahren einigen könnte. Zumal wiederum, jetzt kommt wieder dieses Argument der geopolitischen Hintergrundmusik, würde ich es mal nennen. Da wird das, glaube ich, am Ende nicht so sein, dass wir am Ende alle mit der einen Super-App unseren Lebensalltag gestalten.
Also, wenn ich dich höre, dann haben wir wahrscheinlich gute Gründe, dass unser Payment-Markt zukünftig auch einigermaßen fragmentiert bleibt mit eben vielen koexistierenden Verfahren. Und die Frage ist natürlich, ist das für Europa oder das europäische Ökosystem denn ein Vorteil deiner Meinung nach?
Ja, also, ist eine gute Frage. Also Resilienz ist natürlich auch immer ein Stück weit ein Ergebnis von Heterogenität. Also wenn man viele Verfahren hat, ist es nicht so schlimm, wenn eins mal nicht funktioniert. Auf der anderen Seite brauchen wir, glaube ich, in Europa einen gemeinsamen Weg, die Themen interoperabel und auch managebar zu machen. Also wir brauchen, glaube ich, in Europa eine Zahlungsverkehrslandschaft, die miteinander kompatibel ist. Das können durchaus vielleicht verschiedene Verfahren sein, aber sie sollte miteinander kompatibel sein, sowohl auf der Issuing-Seite als auch auf der Akzeptanzseite. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der häufig noch unterbeleuchtet wird, dass wir uns auch mal die Akzeptanzseite angucken müssen. Da sind wir auch nicht so super aufgestellt. Also wie gesagt, ich glaube, Diversität und Wettbewerb hilft dem Gesamtsystem, aber wir müssen das in einen Rahmen gießen, der es erlaubt, wirklich Europa als einen einheitlichen Markt zu betrachten und nicht jedes Land macht es irgendwie einzeln. Das wird auf Dauer nicht durchhaltbar sein, auch nicht im globalen Wettbewerb.
Carlos, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, wir hätten noch ganz viel weiterreden können. Wir haben jetzt hier einen wilden Ritt durch ganz, ganz viele Themen begangen und vieles nur angestriffen. Aber wie gesagt, wenn man noch tiefer in jedes einzelne Thema geht, holen wir aber auf jeden Fall nach. Wie gesagt, wir haben jetzt ungefähr Mitte des Jahres. Da müssen wir zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, glaube ich, nochmal drauf gucken. Aber in dem Fall ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für deine fundierten Einblicke und natürlich klaren Meinungen. Gibt es denn zum Abschluss noch vielleicht ein Mythos oder eine Fehleinschätzung, gerade zum Thema Payment, die du endgültig mal aus dem Weg räumen willst?
Ja, ist vielleicht nicht so der eine Mythos, aber ich glaube, und wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, ich glaube, wir müssen mit weniger Scheu auf das Thema Regulation gucken und deutlich chancenorientierter. Ich glaube, wir müssen das Thema Payment und Zahlungsverkehr ganzheitlich denken. Wir müssen es von der Akzeptanz und von der Issuing-Seite denken und dabei Regulation nicht als Hemmnis verstehen, sondern eher, wie können wir dieses Werkzeug eigentlich nutzen, um einen wettbewerbsfähigen Zahlungsverkehrsmarkt zu bauen. Weil das große Problem wird sein, wenn wir das nicht tun, dann wird es jemand anders außerhalb von Europa tun. Und dann werden wir diesen globalen Wettbewerb, in dem wir uns ehrlicherweise befinden, nicht bestehen können. Und deswegen ist das keine Konkurrenzsituation zwischen Privatwirtschaft und Regulation, sondern es muss eigentlich eine Teamarbeit sein. Und ich glaube, da müssen wir noch ein Stück gehen. Aber dann bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass wir das auch hinbekommen werden.
Wie so viele Herausforderungen, die Europa gerade hat, müssen wir uns natürlich da in unserer Payment-Bubble besonders resilient und gut aufstellen. Also Carlos, vielen, vielen Dank nochmal, wie gesagt, für die Einblicke und die Einschätzung. Schön, dass du dabei warst. Und ich habe es eben gesagt, ihr habt ein White Paper rausgebracht, Payments im Wandel. Das packen wir euch natürlich in die Shownotes oder könnt ihr natürlich auf unserer Webseite oder auch bei Tete selbst auf der Webseite natürlich auch euch downloaden. Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und hoffentlich natürlich bis zum nächsten Mal. Lieber Carlos, schön, dass du da bist. Wir sehen uns hoffentlich aller spätestens live wieder auf der PAX im März nächsten Jahres. Vielen Dank.
Danke, mir hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.